Es erweitert den Horizont, wenn wir mit blinden und seheingeschränkten Menschen arbeiten dürfen. Das bereichert die Welt, unser Handeln.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Foyerfunk, einem Podcast der HFMDK Frankfurt. In dieser Staffel haben wir uns ganz schön was vorgenommen. Es soll gehen um Inklusion in Kunst und Lehre. Gemeinsam mit KollegInnen vom Haus und von außerhalb möchten wir gleichermaßen auf Erfolge, Missstände im Bereich der Inklusion hinweisen und für das Thema sensibilisieren. Also was wird bereits geleistet oder angeschoben hier bei uns zu Hause an der HFMDK, um mehr Inklusion im Studium zu ermöglichen? Und wie sieht es eigentlich da draußen aus in der Arbeitswelt? Und zu diesem Zweck freue ich mich heute ganz besonders über die Unterstützung unserer beiden Gäste, die wir zugeschaltet haben, Martina Reuter und Fabian Körner. Vielleicht mögt ihr euch selber ganz kurz vorstellen in ein, zwei Sätzen, dann hören wir auch gleich eure Stimme.
Gerne, ich bin Martina Reuter, arbeite als Journalistin und auch als Autorin für Audiodeskription. Das heißt, ich beschreibe Filme, Theaterstücke oder auch Museen für blinde und seheingeschränkte ZuschauerInnen, um die Teilhabe zu erleichtern. Genau.
Da kann ich direkt anschließen. Mein Name ist Fabian Körner. Ich studiere zurzeit den Masterstudiengang Ästhetik an der Goethe-Universität in Frankfurt. Bin selber hochgradig sehbehindert, Audiodeskriptionsautor und aktiv außerdem in Museen und Theatern und betätige mich dort als Inklusionsaktivist, um bestehende Missstände aufzuweisen und zu versuchen, dass das Recht auf kulturelle Teilhabe vollumfänglich auch wirklich umgesetzt wird.
Ja, cool. Und ihr kennt euch auch beide aus der Arbeit, ne? Da kommen wir vielleicht gleich später nochmal dazu. Vielleicht erst nochmal ganz kurz zu Martina. Du hast zwei Berührungspunkte mit der HFMDK. Nicht nur studiert deine Tochter Olivia hier Schauspiel in unserer Abteilung, sondern du arbeitest auch viel mit Lisa Lukassen zusammen aus dem KünstlerInnen-Kollektiv Shishi Pop. Und Lisa ist derzeit Vertretungsprofessorin für Regie bei uns an der HFMDK. Vielleicht magst du ganz kurz überhaupt deine Arbeitsfelder nochmal ein bisschen genauer aufmachen in Performance-Theater. Genau, in ein paar Punkten, wo du überall tätig bist und vielleicht auch die letzte Arbeit mit Shishi Pop kurz ansprechen, die du ja hier in Frankfurt, wenn ich recht informiert bin, auch durchgeführt hast, ne?
Genau. Und Fabian war auch da und hat das auch angehört. Mhm. Tatsächlich hat Shishi Pop den Anstoß gegeben, mir die Chance gegeben, vom Hörfilm auch in den Theaterbereich rüberzuspringen und als Beschreiberin eben Theaterstücke, Performances für Nichtsehende zu beschreiben. Und das erste Stück war Dance Me von Shishi Pop, vor einigen Jahren in Berlin. Und das Schöne ist, Shishi Pop tourt ja dann durch ganz Deutschland. Und so bin ich auch in Frankfurt gelandet und bin jedes Mal mit Shishi Pop auch bei allen weiteren Stücken dabei gewesen. Inzwischen haben wir drei Stücke zusammen gemacht. Mit Lisa verbindet mich da immer noch eine besondere Freundschaft. Sie kann ich immer nachfragen, wenn ich Fragen habe, wie ist was gemeint. Das ist immer ganz interessant und wichtig, wenn sich nicht alles erschließt, dramaturgische Hintergründe zu erfahren. Und die Gruppe selber ist extrem offen dafür, möglicherweise auch ihr Spiel anzupassen oder sind neugierig und fragen nach, wie sie den blinden und seheingeschränkten Zuschauenden sogar entgegenkommen können, was ich wirklich beeindruckend finde.
Bis hin, das haben wir im Vorgespräch mal kurz herausgefunden, dazu, dass sie auch, also du hast es so genannt, die haben Blut geleckt, jetzt generell gerne mit Inklusionsgedanken auch schon auf der Probe in die Projekte gehen, ne? Also ich glaube, du hast erzählt, dass sie auch immer eine blinde Person einladen, um oder sogar irgendwie Selbstbeschreibungen in ihre Stücke mit einbauen für seheingeschränkte und blinde Personen. Also dass man
sie hatten nach der ersten Audiodeskription waren sie doch so neugierig, dass sie für die nächste Probe eine blinde Person eingeladen haben und mehrere wie ein Workshop organisiert haben und ihnen da eine Welt eröffnet wurde. Das kann der Fabian dann noch weiter ausführen und beschreiben, für die sie gar nicht so sensibel waren. Und das hat dazu geführt, dass sie gewisse Dinge wie zum Beispiel Selbstbeschreibungen mit aufgenommen haben Oder es hat, ja, wie bei mir auch, es erweitert den Horizont. Wenn wir mit blinden und seheingeschränkten Menschen arbeiten dürfen, das bereichert die Welt, unser Handeln.
Fabian,
Ich würde da
genau.
einfach mal direkt anschließen,
Ja.
weil das auch sehr gut einfach meine Arbeitsposition markiert, was du beschreibst, weil die Audiodeskription, also diese Form von Beschreibung, hat ja angefangen als also als Versuch einer objektiven Methode irgendwie der Darstellung dessen, was zu sehen ist. Ich glaube, gerade für den Theater und für den Tanzbereich kommt man dann sehr schnell auch zu der Frage, wie weit geht das? Ist das irgendwie überhaupt möglich? Und wenn wir diese Form von Zugänglichkeit, also im Englischen würde man sagen Access, nicht nur begreift als ja ein Tool, ein Werkzeug, das man einfach mal so, dass man auch dabei haben sollte,
Ja.
Sondern auch als einen ästhetischen eigenen oder einen künstlerischen eigenen Zugang begreift. Ich glaube, dann passiert genau das, was du sagst, Martina. Und da machen wir uns ja gerade in Deutschland, würde ich sagen, langsam auf den Weg hin, Audiodeskription nicht nur als Zusatz zu begreifen, was man machen kann, sondern was du bei Shishipop jetzt auch erlebst, ne, direkt zu sagen, das ist ja spannend, bestimmte Formen von Sprache oder des Sprechens auch der PerformerInnen, der TänzerInnen irgendwie mit einzubauen, um dann irgendwie ein gleichwertiges Erleben des Kunstwerks, wenn man so möchte, zulassen zu können. Und da muss man vielleicht dann manchmal auch ein bisschen weggehen von, ich beschreibe einfach nur, was ich sehe, sondern ich versuche irgendwie ein bisschen, ne, zu interpretieren. Ich erinnere mich an unser Gespräch nach dem Shishi-Pop-Stück, ne, wo es ja ein Ende gab, das sehr, sehr überladen war, wo du dann ja auch gefragt hattest oder gesagt hattest so, ja, da passiert so viel, was soll ich denn da eigentlich sagen?
Genau, wo liegt der Fokus? Wir haben das Stück Mauern beschrieben,
Ja.
oder ich habe es beschrieben. Fabian als Zuhörender hat mir dann die Möglichkeit gegeben, nach dem Stück tatsächlich Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Für dieses Stück hat Shishi Pop sich entschieden, nicht nur Videoinstallationen auf eine Leinwand zu projizieren, sondern auch Text einzublenden und über iPads auch noch Darstellerinnen zuzuschalten. Und dann sind auch noch fünf PerformerInnen auf der Bühne. Das heißt, da findet auch mit Lichtgestaltung von mir aus so viel statt, dass ich zum Teil, also am Ende nicht mehr genau sagen konnte, wo liegt der Fokus, was beschreibe ich Fabian, was suche ich raus? Und darüber haben wir gesprochen. Was mache ich mit diesem Dilemma? Ja, also gehe ich von der Sachlichkeit weg? Und wie gehe ich damit um? Also, ja.
Ah, da sind wir gleich medias in res, was diese Audiodeskriptionskultur überhaupt anbelangt, ne? Auch im Film, Fabian, wir haben da schon mal drüber gequatscht vorab, was dieses objektive Beschreiben anbelangt, was so sich eingebürgert hat, ne? Wie siehst du das? Also für mich als Sprecher jetzt hier natürlich auch wahnsinnig spannend, die Sprechweise, Betonungsmuster, Stimmklang und so weiter. Also alles, was deine Eindrücke ja, vergrößert oder schmälert. Wie siehst du das? Was wäre wünschenswert sozusagen auf dem Bereich und wie nimmst du den Status quo wahr, wenn man jetzt nicht sozusagen eine Assistentin in einer Vorstellung hat, sondern auch allgemein? Das Objektive beschreiben. Gibt es das, dieses Objektive, und ist das überhaupt sinnvoll?
Damit stellst du, glaube ich, genau die richtige Frage, die ich ja gerade schon ein bisschen angeteasert habe. Vielleicht kurz für die Zuhörenden ist es so, dass auch in Filmen, und das kann man sich auch einfach mal anhören, wenn man zum Beispiel in die ARD Audiothek geht, da gibt es schon sehr viele Sendungen, sehr viele Filme, Dokumentationen, die mit Audiodeskriptionen gemacht wurden. Auch Netflix hat inzwischen sehr viele, also das können sich unsere Zuhörenden dann selber einmal anhören.
Ja.
Und die Grundidee von Audiodeskription ist da erstmal zu sagen, okay, das, was auf der visuellen Ebene passiert und was wichtig ist, um die Handlung zu verstehen, wird versprachlicht. Sprich, ich habe da eine Art Offline oder Offline, eine Art Off-Kommentar, der beschreibt, dass eine Person eine Rose in der Hand hält oder was halt gerade eben wichtig ist, um die Handlung zu verstehen.
Genau, nur kurz dazwischen, die Audiodeskription wird immer zwischen den Dialogen eingesprochen, sozusagen, und soll ein Mehrwert sein, muss den Film nahe bringen für blinde und sehbehinderte Zuschauer. Das nur als Einschub, also wir reden nicht drüber, sondern immer zwischen Dialogen.
Ja, genau, danke dir für die Ergänzung, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Genau, so hat das Ganze angefangen und so funktioniert es hauptsächlich im Film. Und meine Perspektive ist jetzt halt, dass ich aus dem, vor allen Dingen aus dem Tanztheater und aus der bildenden Kunst komme, wo sich dann gefragt wird, oder mit der Perspektive, mit der ich dann und ich und viele andere dann kommen und die Frage stellen, okay, hier geht es ja nicht nur einfach darum, eine bestimmte Form von Handlung nachzuvollziehen oder zu verstehen, was eine Person tut, sondern da passiert ja viel mehr. Da soll ein künstlerisches Erlebnis wird da repräsentiert, also sowohl irgendwie auf Bildern, aber auch im Tanz. Und da ist dann im Prinzip die Frage, wie schafft man dieses Kunsterleben? Und die Audiodeskription, die du und Martina jetzt beschrieben haben, die ist erfolgt häufig so, dass mit relativ monotoner Stimme Beschreibungen gegeben werden. Im Stück hat man häufig einen Kopfhörer auf, über den das dann eingeblendet wird, ähnlich wie Martina gerade auch gesagt hat, zwischen den Dialogen, am besten nicht übersprechen, und versucht mit so wenig Adjektiven wie möglich, also so wenig Werten wie möglich zu arbeiten. Und das ist der Punkt, den ich vorhin auch schon angedeutet habe, wo man die Frage stellen kann, schafft das wirklich ein schönes Erlebnis des Stückes, wenn man so möchte.
Also genau, vielleicht muss man noch erklären, Fabian, die Audiodeskription, wir haben ja auch drüber gesprochen, es gibt sehr wenige, die uns ausbilden dafür. Es ist eine sehr junge Kunst, kann man das so nennen, eine Kunstgattung sozusagen. Wir machen das alle noch nicht so lange und wir wurden sehr sachlich, objektiv ausgebildet in dem Sinne, oder habe dann von einigen blind gehört, das ist mir jetzt langsam zu langweilig. Das heißt, dort jetzt kommt so ein Aufbegehren, was ich auch wirklich gut finde, weil wir alle so immer daran erinnert werden, bleibt sachlich, auch die SprecherInnen, lasst euch nicht verleiten, mit der Atmosphäre des Films mitzugehen, sondern bleibt ruhig, damit die Audiodeskription quasi sachlich drunter läuft, objektiv. Ich soll auch auf keinen Fall meine eigene Meinung da widerspiegeln oder möglicherweise sogar interpretieren, weil das wäre ja meine persönliche Sicht darauf. Und ich verstehe auch, dass wir so ausgebildet werden, um das erstmal zurückzunehmen. Erstmal nur zu beschreiben, was sehe ich eigentlich, was ist dramaturgisch wichtig. Aber ich finde es natürlich großartig, vor allem jetzt auch, muss sagen, mit jüngeren Blinden darüber zu sprechen, dass sie sagen, das wird mir zu langweilig. Wieso sollen die SprecherInnen nicht auch mit der Stimme mehr mitgehen? Und genau, also so wie Fabian sagt, es bunter, interessanter. Und Fabian, meinst du auch, man sollte interpretieren mehr? Oder geht das zu weit?
Ich glaube, in einigen Fällen nicht. Also natürlich, ich glaube, das wäre wichtig an der Stelle zu sagen, geht es nicht darum, vollständig auf scheinbar objektive Beschreibungen zu verzichten. Aber schon, ich glaube, das können wir am Beispiel von Mauern von Shishi Pop, du hast ja gerade schon so das Setting beschrieben, an der Schlussszene ganz gut festmachen, und ohne da viel inhaltlich zu verraten, kann man sagen, es wird sehr bunt, es passiert sehr viel auf einmal, wo auch als sehende Person eine Überforderung vielleicht festgestellt werden kann. Und an solchen Stellen, ne, an denen irgendwie viel passiert, an denen es vielleicht auch uneindeutig ist, und wenn dann der Seheindruck auch ist, zu sagen, es ist ein großes Durcheinander, es ist nicht klar, wo der Fokus liegt, oder auch so etwas zu sagen wie, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Also das sind ja...
Ja. Und das fand ich halt ein super Hinweis von Fabian, dass ich das sagen darf.
Ja.
Und
ja.
Ganz kurz auch noch, Philipp, es ist oft genug so, wenn ich im Theater sitze und beschreibe vor mir, die Sehenden hören das oft mit und erleben das als ganz großen Mehrwert und sagen, ach witzig, ich habe darüber viel mehr verstanden von dem Stück oder so, weil wir doch auch im Gespräch mit Dramaturginnen sind und Dramaturgen oder den MacherInnen und PerformerInnen und oder jetzt den Choreografen. Wir werden jetzt zusammen ein Stück in Frankfurt zeigen, eine Performance Es wird getanzt, es gibt kaum gesprochenen Text. Und da ist es natürlich toll, mit der Choreografin vorher im Gespräch zu sein, ja, um auch Vergleiche ziehen zu können von Bewegungen, ja, und sie nicht nur technisch als Spagat zu beschreiben, sondern es ist vielleicht dann eine aggressive Grätsche oder ein Strecken, ich habe keine Ahnung, aber dass ich in der Lage bin zu vergleichen.
Braucht es da auch Mut? Also das interessiert mich jetzt wirklich auch als Dozent für Stimme und Sprechen hier, der ich ja auch SprecherInnen vielleicht auch der Zukunft ausbilden darf, ne? Also das Berufsfeld von unseren Schauspielstudierenden ist ja groß und ich frage mich jetzt wirklich auch vielleicht an euch beide, wirklich dieser Mut zur Bewertung, da voll reinzugehen. Das trifft, das sind wir dann im Bereich des Geschmäcklerischen vielleicht auch irgendwann, ne? Weil du ja nie immer alles abdecken kannst oder jeden Geschmack treffen kannst. Fabian, vielleicht zuerst an dich. Wie siehst du das? Also wenn ich als sehende Person dir etwas beschreibe, was ich sehe und da meine eigene Wertung mit reinbringe in meine Sprechweise, dann interpretiere ich natürlich auch vor. Oder würdest du sagen, ja, erstmal lieber mehr als immer dieser trockene Duktus, den du nicht mehr erträgst? So habe ich dich mal verstanden im Vorgespräch.
Ja, also ich glaube, genau, zuerst muss man sagen, was du ausgeführt hast oder was du angedeutet hast, dass ja natürlich da auch in der Frage irgendwie eines Geschmacks oder so reinkommen.
Genau.
Aber, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, gilt das ja allgemein für Kunstwerke. Ne? Mir gefällt auch nicht jedes Stück, in das ich gehe, oder euch beiden gefällt halt auch nicht jedes Bild, jedes Stück, in das ihr reingeht. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Und du hast gefragt, ob es Mut braucht. Von meiner Seite würde ich sagen, aber das wird Martina, glaube ich, ein bisschen anders beantworten. Da bin ich, also das zeigt, glaube ich, die wichtige Dynamik. Ich würde sagen, nein, überhaupt nicht. weil das aus meiner Perspektive als Sehbehinderte, als blinde schreibende Person, das ist nicht eine Frage von Mut, sondern ist es die Frage eines eigenen Ausdrucks, ne? Die Frage davon, dass wir sagen können als blinde und sehbehinderte Menschen, nein, also natürlich können wir gar nicht oder nur wenig oder genau gar nicht oder nur wenig sehen. So. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Welt so erleben wollen, wie Menschen die sehen können. Das geht gar nicht. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Einige wollen das vielleicht. Ich und sehr viele FreundInnen würden sagen so, nein, wir haben unseren eigenen Wahrnehmungsstil. Ja, ja. Wir greifen ganz eigen auf die Welt zu und damit wollen wir gerne spielen, damit wollen wir Kunst erzeugen. So, deswegen würde ich aus meiner Perspektive sagen, nein, es braucht keinen Mut, es braucht leider aber die Institutionen und die Möglichkeiten, das so verstanden als Kunstform einfach mal auszuprobieren und damit zu arbeiten.
Ja, ne, Martina, ich frage nur, weil du gerade auch die Historie dieses ganzen Ausbildungsbereiches angesprochen hast, ne, wo das herkam und wo vielleicht die Reise hingehen könnte, so, ne, dass man da vielleicht experimentierfreudiger wird.
Ich habe ja mit einem Studenten von euch, der auch mit Oliver im Jahrgang ist, zusammengearbeitet. Das ist der Lennart Klappstein, der mich als Sprecher unterstützt hat. Und wir haben die Audiodeskription und die deutsche Sprache eingesprochen, weshalb wir im Team aufgetreten sind. Sonst ist das zu verwirrend irgendwie, wenn dann nur noch eine Stimme ist. Das heißt, um das wirklich barrierefrei zu machen, dieses Stück aus Australien, wurden die Übertitel, die deutschen, quasi von uns auch für Nichtsehende eingesprochen, was auch hilfreich war. Ja, Fabian, du hast das auch gesehen. Es waren auch blinde ZuschauerInnen da, die so wirklich sehr gut Englisch konnten. Die hätten darauf verzichten können, andere aber eben nicht.
Okay.
Und mit Lennart, dem habe ich dann schon auch die Ansage gemacht, dass wir uns zurückhalten mit Interpretation, weil ich genauso ausgebildet wurde und immer denke, wir sind die Stimme darunter sozusagen und die Akteure, die PerformerInnen auf der Bühne in diesem Moment, die erzeugen die Atmosphäre und ich gehe mit der Audiodeskription, so wurde ich erzogen und handle auch so, gehe nicht mit einer eigenen Kunstform drüber, weshalb ich in den Gesprächen mit Fabian so neugierig wurde, dass ich das neue Stück mit ihm zusammen erarbeiten möchte, perfekt, um von ihm zu lernen, um genau in die Richtung zu gehen oder andere Sprecherinnen und Sprecher oder Autoren dahin motivieren zu können, zu sagen, wir verlassen diesen engen Rahmen, in dem wir alle ausgebildet wurden.
Und das ist eben nicht nur eine Übersetzung, also das ist das, was ich immer so problematisch finde oder wo ich auch versuche, ganz viel zu lernen, ne? Dass wir nicht den defizitären Anspruch so betonen aus der Sicht der Sehenden natürlich, ne? Sondern eben dieses eigene Kunstverständnis. Fabian, vielleicht machst du dazu auch noch was, du hast es vorhin kurz angeteasert, was sagen, dass eben gelebtes Wissen selbst als Methode gelten darf und ein eigenes Kunstverständnis, nicht ein gleiches, sondern ein eigenes Kunstverständnis entwickelt werden sollte. Du hast da mal dieses, Access Aesthetics und so weiter angesprochen.
Ja, genau, richtig. Also erstmal finde ich das auch großartig, muss ich sagen, dass Martina nach so vielen Jahren Audiodeskription die Offenheit dafür hat, zu sagen, ja, wir probieren das einfach mal aus und schauen, wo das hinführt. Also das finde ich wirklich toll, weil am Ende ist es ein eigener Kunststil, aber wir müssen ja nicht die Exklusion, die wir selbst erfahren, wieder zurückrepräsentieren. Also
interessant, ja.
Ja, ne, also es geht jetzt nicht darum, die Sehenden wiederum auszuschließen. Und wie du gesagt hast, Martina, und das erlebe ich auch sehr häufig, ist es auch, auch für sehende Menschen total spannend. Also das kann ich nur auch nochmal aus meinem aus der Museumsarbeit sagen. Auch da sind diese Formen von Bildbeschreibung häufig unglaublich hilfreich. Aber zurück zu deiner Frage. Also wir stehen, glaube ich, so ein bisschen vor dem Problem in Deutschland noch, dass Barrierefreiheit und Inklusion häufig einfach gesehen wird als eine zusätzliche Aufgabe, sowas sozial-karikatives. Es kommt häufig so ein bisschen auch aus den Gesundheitsberufen, aus der Rehabilitationsforschung, ja. Behinderung. Muss geheilt werden. Ja, ja. Oder eine Krankheit muss irgendwie bleiben wir dabei. Also Behinderung ist ein Übel, das beseitigt werden sollte. Und wenn ich jetzt sage, oder wenn ich mich jetzt ein bisschen dagegen ausspreche, heißt es nicht, dass ich nicht sagen würde, es gibt Leid, das dadurch entsteht, dass keine Berechtigung hat. Überhaupt nicht. So. Aber nichtsdestotrotz über diese Frage irgendwie der medizinischen Versorgung ist, glaube ich, einfach der Umgang mit behinderter Erfahrung sehr, sehr wichtig. Nicht nur, wenn es darum geht, wie kann ich irgendwie ein Gebäude einrichten, sodass es zugänglich für alle ist, sondern wie kann ich diese Menschen und ihre Art zu leben, wahrzunehmen, auch Kunst zu genießen, aber auch Kunst selber zu machen. Wie kann ich die gleichberechtigt einbinden in die Gesellschaft, ne? Ohne dass im Prinzip, wie du es gesagt hast, irgendwie als Defizit und dann muss man jetzt noch irgendwie, es ist ja voll teuer, da irgendwie bestimmte bauliche Maßnahmen zu machen oder zusätzliche Assistenz und so weiter, wo soll ich her bezahlen und so weiter, ne? Sondern zu sagen, Körper sind immer irgendwie anders und das ist, glaube ich, auch eine spannende Ressource. Wir sind ja an der HMDK auch für den Schauspiel selber, für den Tanz selber und dann im Prinzip zu sagen, Access as Aesthetics, also zu sagen, dieses situierte, dieses gelebte Wissen von den Menschen, das zu fördern, das auszudrücken. Und ich glaube, am Ende, also ich habe immer den Eindruck, da entsteht ein künstlerisches Ergebnis, das häufig beeindruckend und interessant ist und jenseits dessen, was vielleicht auch schon bekannt ist.
Ich glaube auch, dass dieser Weg sehr inspirierend sein kann. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich gerne dich, Martina, nochmal bitten, ob du noch was sagen kannst zu dieser Haptic Access Tour, an der ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mal teilnehmen würde. Das hast du mir mal berichtet als Einführung in Stücke, ne, was ihr schon mal gemacht habt.
Genau, das ist eine Ergänzung, die es beim Hörfilm so nicht gibt. Beim Theater besteht die Möglichkeit, die nicht sehenden oder sehr eingeschränkten ZuschauerInnen vorher zu treffen, ihnen die Bühne zu zeigen und sie ihnen die Möglichkeit zu geben, Kostüme, Bühne und andere Dinge haptisch zu erfahren, was ich auch schön finde, Fabian kann das sicher ergänzen, dass eben nicht nur akustisch, später sprechen wir ja ein, das heißt, da wird es wieder nur so eine akustische Erfahrung. Schön ist bei dieser Einführung der Haptic Access Tour oder Tastführung den Zuschauenden, die diese Einschränkungen haben, die Möglichkeit geben, Dinge abzulaufen, die Bühne, um sich vorzustellen, wie groß ist die Bühne, Podeste zu berühren, welches Material ist es, Vorhänge. Fabian hatte bei Shishi Pop dann auch eine Gaze berührt, fragte, ah, was ist es genau? Sag ich, Gazematerial wird für Verbände benutzt, aber in diesem Fall ist es hier ein schwarzer großer Vorhang, auf den auch projiziert wird, oder einen Sitzsack zu berühren oder eben die Bühne abzuschreiten, um die Größe zu erfahren tatsächlich. Und dann später, wenn das Stück läuft, mit der Erfahrung dieser Haptic Access Tour ist es für mich leichter, gewisse Dinge einfach dann anzusprechen oder als gesetzt vorauszusetzen. Das heißt, ich kann über Lisa sprechen und muss sie nicht mehr beschreiben. Das habe ich davor gemacht. Sie hat lange Haare, kurzes blondes Pony, ist Ende 40 oder Anfang 50, Mitte 50. So, diese Dinge sind dann, werden bei der Haptic Access Tour quasi angesprochen, erledigt und auch diffizile, ja, dramaturgische Sachen kann man eventuell schon ansprechen, um dann während des Stücks und der Performance sich sehr zu konzentrieren auf das, was dann wichtig ist. Ja,
ja, großartig. Dann sind wir tatsächlich für heute, es darf sicher nicht die letzte Staffel zu dem Thema gewesen sein und auch sowieso nicht die einzige Folge, möchte ich das letzte Wort noch an Fabian geben. Ich habe dich vorab schon mal gefragt, was für dich Inklusion bedeutet oder eine gelungene inklusive Gesellschaft. Würdest du das für mich noch mal ganz kurz definieren?
Mein Anspruch wäre, dass eine inklusive Gesellschaft eine Gesellschaft wäre, in der man ohne Angst anders sein kann. Was in der Kurzfassung bedeutet, dass es nicht darum geht, wie ich das gerade schon beschrieben habe, zu sagen, da ist ein Zusatzbedürfnis, da ist etwas anders, auf das ich irgendwie spezifisch eingehen muss, sondern eine Gesellschaft, in der körperliche oder psychisch-kognitive Andersartigkeit keine ist, die in besonderer Art und Weise auffällig ist oder irgendwie besonderer Behandlung bedarf, sondern in dem Menschen, egal mit welcher, heute würden wir sagen, mit welcher Behinderung, nicht mehr mit einer solchen, also nicht mehr mit einer solchen zu kämpfen haben, sondern alles, was sie gerne machen können, machen wollen, einfach machen können.
Super. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr heute bei uns wart, liebe Martina, lieber Fabian. Und ansonsten freue ich mich drauf, euch mal wieder demnächst bei uns im Foyer zu sehen und zu hören. Und verabschiede mich in dem Sinne auch von den Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal im Foyerfunk.
Dank dir Dank. Für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war ein spannendes Gespräch. Und genau, ich hoffe, dass es die Leute weiterbringt, die es hören.
Wunderbar. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unsere heutigen Gäste waren Martina Reuter und Fabian Korner. Ihr Gastgeber und Themenpate Philipp Weigand. Außerdem in der Redaktion Lorna Lührs, Laura Sachsler und David Schmidt. Technik und Produktion David Schmidt. Für die musikalische Umrahmung danken wir Orm Finnendahl.